Ja, das haben wir ja gerade eben mitgekriegt mit dem Tau aus den vielen kleinen Wolfhäden zusammengezogen und geknüpft und geklebt und gehalten, dass es wirklich eine ganz, ganz feine Sache wird. Wir sehen daran, und die Salo durfte das natürlich sogar auch mal spüren, viele vereint macht stark. Und das ist ein Bild, wie wir das eben hörten, von der Gemeinde, wie Gott sich das vorstellt, was wir im Epheserbrief ja eben auch reif für Sonntag mitkriegen und lernen. Und heute am Valentinstag passt es gut, weil es heute um einen Abschnitt geht aus dem Epheserbrief, was direkt auf Ehe und Partnerschaft hin bezogen ist. Und das kann man auch darauf überziehen. Das ist ja wirklich, sagt die Bibel im Alten Testament, Kohelet oder Prediger, Kapitel 4, das ist besser zu zweit als alleine und noch besser sogar zu dritt, wenn Jesus wirklich derjenige ist, der eben dann wirklich Stärke da hineingibt. Aber damit das zu zweit jetzt in der festen Partnerschaft, in der Ehe, wirklich besser ist als alleine und nicht die Leute vielleicht dann insgeheim denken, ach, das war damals ein Fehler, was ich gemacht habe mit der Eheschließung. Deswegen gibt Gott richtig gute Anweisungen. Und dass er wirklich in seinem Wort was sagt, was helfen kann, was ermutigen kann für alle diejenigen, die in einer Ehe, in einer Partnerschaft leben, und diejenigen, die das nicht tun, gerade noch nicht tun, die sollen hoffentlich also gute Erwartungen dann haben, irgendwie Freude sogar dran haben und sagen, Mensch, also dieses verrückte Erlebnis, dass ich mich mit einem Menschen lebenslang zusammentue, wird wirklich gelingen von Jesus her. Okay, auch heute bei dieser Predigt über die Ehe habe ich drei Stichworte: Unterordnung, Liebe und Jesus. Unterordnung ist dieses kreativ gestaltete Ding hier da hinten, Liebe und Jesus. Aber im Unterschied zu den anderen Stichworten von so Predigten, diese drei Stichworte stehen nicht nebeneinander in der Wertigkeit, sondern Unterordnung und Liebe, diese beiden ersten Stichworte, sind untergeordnet unter Jesus. Die hängen beide von Jesus ab und beide mit Jesus zusammen. Also jetzt sollen wir nicht linear diese Stichworte sehen, sondern eben erst Unterordnung und Liebe und dann übergreifend Jesus. Machen wir mit dem ersten Stichwort Unterordnung, und zwar gleich mit dem ersten Vers in dem Abschnitt von heute, Epheser Kapitel 5, Vers 21. Da sagt Gottes Wort: Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Das erste Stichwort hier ist so eine Überschrift für beide, für Mann und Frau. Es ist die gegenseitige Unterordnung. Und zwar im Glauben an Jesus. Weder er noch sie soll über den anderen herrschen oder sich irgendwie aufspielen. Und dieser erste Vers, diese Überschrift über das Folgende, macht praktisch zwei Sachen deutlich. Erstens, es sind gläubige Ehepaare angesprochen. Es wird hier gesagt, aus der Achtung vor Christus, in der Furcht Christi, wird es im Urtext gesagt. Deswegen sollen die Leute sich, die hier zusammen sind, einander unterordnen. Die sind gläubig. Und das Zweite ist, ordnet euch einander unter. Es gibt keinen Machtkampf in der Ehe. Und über den Machtkampf will ich erstmal was sagen. Machtkampf sieht ja erstmal so aus, vom ersten Eindruck vielleicht, oh, da gehen zwei Leute aufeinander los. Aber zumindest in Ehe, in Partnerschaft werden Machtkämpfe meistens nicht brutal oder gewalttätig. Leider gibt es natürlich auch, das ist wahr, ausgefochten. Aber ich rechne damit, also keiner, der hier ist oder am Bildschirm dazu guckt, sondern die äußern sich durchaus auch so Machtkämpfe, wenn durchaus friedlich, partnerschaftlich Vereinbarungen ausgehandelt werden. Also das ist ja auch wirklich gut, wenn Ehepaare sich miteinander unterhalten und darüber diskutieren, über eigene finanzielle Spielräume, über die Erfüllung sexueller Wünsche, die Einteilung von Haushaltsaufgaben oder Ausrichtung der Kindererziehung. Das ist echt toll, wenn Paare da miteinander reden und da irgendwie versuchen, eine Einigkeit zu kriegen. Aber solche Machtkämpfe führen oft zum Frust. Denn solche Vereinbarungen, die gehen ja davon aus, ich wünsche mir was, ich habe irgendein Bedürfnis und dann sage ich das jetzt und dann einigen wir uns irgendwie, wer das macht. Und meistens ist es so, dass die Leute in der Partnerschaft vom Partner jeweils erwarten, dass es ihnen gut geht. Wenn mein Mann auch mal nur immer Staubsaugen würde, dann wäre das doch wirklich alles ganz toll. Also der andere ist praktisch dafür verantwortlich, dass ich in Ordnung bin. Das ist Machtkampf und das führt zum Frust. Und es gibt zwei Auswirkungen von Frust. Einmal, es gibt so einen aggressiven Frust. Kommt einfach daher, weil niemand alle Vereinbarungen fehlerlos erfüllen kann. Das klappt einfach nicht. Und deswegen werden Versäumnisse, wenn jemand dann zum Beispiel nicht staubsaugt, dann als Vertragsverletzung, als Verstoß aufgefasst und dann auch vorgehalten. Dann gibt es Vorwürfe, dann gibt es Rechtfertigung auf der anderen Seite oder vielleicht auch schamhafte Wiedergutmachungsversuche. Also das ist aber etwas, was so voll Aggression geprägt ist. Also, dass der andere sauer ist, warum hast du das nicht gemacht? Wir haben doch das miteinander verabredet und du hast das nicht. Genauso kann es aber auch sein, dass es depressiven Frust gibt im Machtkampf. Wenn die Vereinbarungen nicht eingehalten werden, wenn der Wunsch nicht erfüllt wird, dann verschließt man das Herz. Man lässt den Partner oder die Partnerin gar nicht mehr an sich herankommen. Und dann passiert es so oft, dass man sich selbst bestätigt. Zum Beispiel, ich werde ja doch nicht geliebt. Und wenn jemand dann sagt, also, du hast nie Zeit für mich. Dauernd bist du mit deinem Computer beschäftigt und hörst mir nie richtig zu, zum Beispiel. Und wenn dann wirklich der mal sich die Zeit nimmt und sich auf den einlässt und sagt, jetzt höre ich dir mal zu. Wie offen oder verschlossen ist dann das Herz? Darf das denn sein, weil ja schmerzhafte Punkte und Verletzungen da geführt werden? Und es dann praktisch schon mit so einer Selbstbestätigung da ist, naja, der will mir ja gar nicht zuhören. Im Grunde genommen denkt er schon wieder an sein Computerspiel oder an was weiß ich alles Mögliche und so. Und dann mache ich das zu. Aggressiv oder depressiv? Der Frust ist vorprogrammiert, wenn Partnerschaften und Ehen im Machtkampf funktionieren. Findet ihr euch in irgendeiner dieser Darstellungen wieder? Merkt ihr, okay, das ist ja etwas, was ich auch vielleicht so erlebe. Und dann die Frage, wie kommt ihr da raus? Der Ausweg aus so einem Machtkampf heißt Dienst. Es ist so, wer dient, übt ja keine Macht aus. Er bietet freiwillig seinen Dienst an, ob der angenommen oder abgelehnt wird. Wer dient, weckt Dankbarkeit, vielleicht sogar Liebe. Aber Macht löst meistens Ohnmacht aus. Macht und das Gegenteil ist Ohnmacht. Der passende Stück zu Dienst ist aber, wie gesagt, Dankbarkeit, Empfangen. Und so ein Dienst, der führt zur Unterordnung. Und zwar eine Unterordnung, die keine Unterwerfung ist. Und Unterordnung, das wird ja gerade der Frau bei dem Ehepaar besonders gesagt, ordnet euch dem Mann unter. Und leider wurde das wirklich sehr oft umgedeutet in Unterwerfung. Also ganz falsch verstanden, als wie die Bibel das ja nie meint. Und oft eben von Männern auch leider so umgedeutet. Also Unterordnung ist im Sinne von Dienst zu verstehen, nicht von Unterwerfung. Was versteht denn die Bibel unter Unterordnung? Überlegt mal von Bibelkenntnis her, wann das erste Mal in der Bibel was von Untertan, untergeordnet drinsteht. Habt das? Lauter. Die Witwe? Blöde, klar, jeder Mutter Maske. Also du hast es bestimmt recht gesagt, ich habe das falsch verstanden. Bestimmt hast du gesagt, schon bei Adam und Eva. Gell? Bestimmt schon bei, hast du das gesagt. Und zwar, bei Adam und Eva ist es nämlich beim ersten Mal, aber nicht jetzt in partnerschaftlicher Hinsicht, dass Gott das so sagt, sondern Gott gibt ja Adam und Eva den Auftrag, die Erde untertan zu machen. Macht euch die Erde untertan. Und wie sieht es aus da im Garten Eden? Pflege, Fürsorge, keine Ausbeutung. Das Paradies soll paradiesisch grünen und blühen, einen wunderschönen Lebensraum bilden für Adam und Eva. Das meint Gott mit, mach dir untertan, unterordne das. Und so wunderbar soll auch Ehe sein, eine lebenslange Beziehung, Partnerschaft, grünen und blühen, fürsorglich und pflegeleicht. Und deswegen wird den Frauen hier gesagt, nach dieser Überschrift, ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Solche Liebe möchte bestimmt jede Frau bei ihrem Mann erleben. So eine Hingabe, dass sie merkt, Mensch, mein Mann würde sogar sein Leben hingeben, wirklich hingeben, um mich zu retten, um mich zu heilen, um für mich da zu sein. Einem fürsorglich, einem so liebevollen Mann sich unterzuordnen, das fällt bestimmt jeder Frau leicht. Aber wie schon in der letzten Woche, wo ich so den ähnlichen Text, der da handelt über einzelne Personengruppen, über das Thema Gehorsam gesagt habe, kommt es ja darauf an, sich zuerst, sich voraussetzungslos nach Gottes Wort zu richten. Und ich habe ja als Beispiel bei den Vätern gesagt, die Väter sollen zum Beispiel auch ungehorsame Kinder ermutigen. Und genauso sollen Frauen auch sich Männern unterordnen, auch wenn die sie nicht oder noch nicht so hingebungsvoll lieben, wie Gott es eigentlich will. Und das ist bestimmt ein Problem. Wie gelingt es denn einer Frau? Petrus geht auf dieses Problem ein. Er schreibt, ebenso sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Ehemännern unterordnen, auch dann, wenn sie nicht an die Botschaft Gottes glauben. Und dann ein paar Verse weiter. Die Frauen, es ist also vom Alten Testament gesprochen, die Frauen in früherer Zeit hofften auf Gott und ordneten sich ihren Ehemännern unter. Ich finde es hier so wichtig, dass hier steht, warum die Frauen sich den Ehemännern unterordneten, auch diejenigen, die eben nicht so liebevoll und fürsorglich waren, nicht nach Gottes Willen sich richteten. weil sie auf Gott hofften. Und deswegen finde ich das was ganz Wichtiges. Kein Mann darf seiner Frau sagen, ordne dich mir unter. Das sagt Gott. Das ist Gottes Wort und nicht unser männliches Wort. Und wenn eine Frau, wenn eine Frau sich wirklich dem Herrn den Männern unterordnet, dann tut sie das um Gottes Willen, wegen Gott. Wird hier ganz deutlich gemacht in diesem Abschnitt an die Frauen. Nicht, weil sie den Männern zuliebe wollen oder sich selbst einen Vorteil von versprechen. Gottvertrauen kommt daraus. Und Gottvertrauen ist notwendig, was zu tun, weil Gott es sagt, auch wenn das Nachteile verspricht. Wenn der andere Partner, eben Mann und Frau oder damals Väter und Kinder, wenn der jeweils andere Part nicht so sich verhält, wie Gott es eigentlich will und mit dem ersten Schritt tun muss, das zu machen, so wie Gott das möchte. Kommen wir mal zu dem, was Gottes Wort den Männern sagt. Gottes Wort sagt den Männern viel mehr als den Frauen. Haben die das vielleicht nötig? Hört mal zu. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie hingegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper. Vielmehr ernährt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde. Denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Die Bibel redet hier mit den Männern über Liebe. Über Liebe. Denn die Männer nehmen ja die reine, voraussetzungslose und hingebungsvolle Liebe Jesu persönlich in Anspruch. Sie leben ja davon, die gläubigen Männer, an die das Wort gerichtet ist. Und genau so sollen sie mit ihrer Frau umgehen. Und denkt doch mal an die Predigt da über Kain und Abel. Da war das Motto ja, Gott kämpft um dein Herz. So kämpft Gott um das Herz der Männer. Deswegen redet er über Liebe mit den Männern. Denn in das Herz der Männer hat Gott ja seine Liebe hineingegossen. Seine, Gottes Liebe. Und so mit dieser Liebe machen wir es unserer Frau leicht, sich uns unterzuordnen. Und deswegen heißt dieses zweite Stichwort Liebe für uns Männer. Was steht denn in diesem Abschnitt alles über Jesus? Wer Jesus ist und was Jesus gemacht hat? Ihr seht es, Christus hat seine Gemeinde lieb. Er hat sein Leben sogar für sie hingegeben. Er hat alle Schuld abgewaschen, anstatt sie ihr vorzuhalten. Er sorgt dafür, für gutes Ziel und für seine Gemeinde. Das macht Jesus alles aus Liebe für seine Gemeinde, wozu ja auch die Männer gehören. Und deswegen redet die Bibel hier über Liebe mit den Männern. Und deswegen kommt dann die Folgerung, darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben. Weil sie zu Jesus gehören, weil sie von Jesu Liebe leben. Das ist die Folgerung davon. Deswegen, Jesus ist unser Vorbild, die Quelle unserer Qualität von guten, liebevollen Ehemännern. Was aber, wenn die Frau dauernd rumnörgelt und wir das Gefühl haben, ihr das nie recht zu machen? Wenn Frauen immer noch mehr von uns wollen und dann hinterher sagen, sie müssten alles alleine machen, dann vergeht Männern die Lust, die Frauen wirklich zu lieben, hingebungsvoll zu lieben. Jesus versteht es doch. Jesus weiß ja genau, der merkt ja, wie das ist, Menschen voraussetzungslos im ersten Schritt zu lieben und alles für sie getan zu haben, sie mit Gott, dem Vater, versöhnt zu haben, sich hinzugeben, die Schuld zu vergeben und ewiges Leben zu eröffnen. Welche Erfahrungen macht denn Jesus mit uns Männern, mit dir als Mann? Lässt du dich von seiner Liebe ganz und gar ausfüllen oder suchst du noch so viel anderes, was dich erfüllt und befriedigt? Deswegen, darum sollen wir unsere Frauen lieben. Vorher alles, was eben Jesus alles für uns gemacht hat. Der Anspruch Gottes in diesem Abschnitt gilt uns Männern auch dann, wenn die Frau sich uns nicht unterordnet. Mit Gottes Liebe im Herzen können wir unsere Frau lieben wollen, auch wenn sie uns rebellisch und anstrengend vorkommt. Liebe. Aber jetzt kommt zum dritten Stichwort, Jesus. Ich habe ja gesagt, dieses dritte Stichwort ist insofern besonders im Unterschied zu den vergangenen Sonntagen. Dieses Stichwort Jesus ist nicht gleichberechtigt mit Unterordnung und Liebe, sondern ist wichtiger, wertvoller. Es steht da drüber, weil, was ich ja deutlich gemacht habe oder versuche, es wenig deutlich zu machen, die Frauen sollen sich unterordnen aus Gottvertrauen, weil sie Jesus, sich auf Jesus verlassen, das, was er sagt, gut ist. Und wir Männer sollen die Frauen lieben, weil wir damit rechnen, Gott jagt uns nicht ins Boxhorn, sondern er will uns die Erfahrung machen lassen, dass es auch wirklich funktioniert, dass die Liebe ankommt. Deswegen steht Jesus jetzt als besonderes Stichwort darüber. Und da geht ja auch unser Bibelabschnitt darauf ein. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden völlig ein sein, ein Fleisch sein. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Also Paulus hielt hier in der Bibel einen Rückblick auf das Alte Testament, die Schöpfungsordnung, und bezieht es auf Jesus. Das hat mit Jesus zu tun, sagt die Bibel. Deswegen steht hier Jesus um drüber, über Liebe und Unterordnung. Denn Jesus spielt in der Partnerschaft die zentrale Rolle. Das heißt ja, Gott fügt Mann und Frau zusammen. Ich habe da noch mal ein Ausrufezeichen hingesetzt. Manche denken ja, es würde in der Bibel stehen, Gott führt Mann und Frau zusammen. Das steht da aber nicht. Also das ist oft ziemlich menschlich, dass man sich den Partner oder die Partnerin aussucht. Aber wenn wir uns auch aus irgendwelchen Gründen dann zusammen haben führen lassen und den Weg zueinander gefunden haben, dann fügt Gott uns dann in der Entscheidung, dass wir lebenslang zusammenbleiben wollen, auch dann zusammen. Und zwar so den Mann und die Frau mit den jeweiligen Bedürfnissen, die jeder und jede hat. Ganz normal und selbstverständlich, weil diese Lebensbedürfnisse grundlegend dazugehören zu unserem Menschsein. Und dann ist es ja so, das habe ich vorher bei dem Machtkampfthema gesagt, fälschlicherweise haben wir zuerst die Idee, der jeweilig andere Partner würde uns diese Bedürfnisse erfüllen. Und das ist so eine Märchenvorstellung, da kommt der Prinz angeritten und küsst dann das Dornröschen und aha, dann ist es erlöst und dann wird alles gut. Aber das ist Märchen und nicht Leben. Und das sind oft so unbewusste Erwartungen, dass man denkt, der Partner ist verantwortlich dafür, dass es mir doch jetzt richtig gut geht oder wenigstens halb gut geht, einigermaßen gut geht, dass ich jedenfalls nicht so drunter leide, was ich eigentlich gerne will. Lasst uns die Bedürfnisse unserer Beziehung von Jesus erwarten. Guckt euch mal hier dieses Dreieck an. In der horizontalen Ebene stehen ja Mann und Frau. Und die haben ihre Bedürfnisse zueinander. Ganz klar. Und wenn das nur auf dieser Horizontalen läuft, dann machen die sich mit ihren Bedürfnissen das Leben zur Hölle. Frust ist vorprogrammiert. Das ist diese Machtkampfsache, weil kein Partner in der Lage ist, den anderen wirklich seine Bedürfnisse immer befriedigend zu erfüllen. Deswegen ist es gut, Gott mit einzubeziehen. Dann wird dieser Raum, wo Möglichkeiten da sind, viel, viel größer. Gott, das ist die Botschaft dieser Grafik, Gott erfüllt die Bedürfnisse, dass wir geliebt sind, dass wir gesehen sind, dass wir begabt sind. Wir brauchen also nicht den jeweiligen Partner oder Partnerin hauptsächlich davon zu belasten und zu überfordern. Du musst mich da irgendwie jetzt meine Bedürfnisse befriedigen, alle meine Wünsche erfüllen, weil der kann das nicht immer. Sondern Gott ist die Quelle meines Lebens. Gott ist derjenige, der uns liebt und uns das geben wird, was wir brauchen. Aber jetzt hört noch mal hin, auch wenn es schon lang ist, aber hört wirklich hin. Wie macht Jesus das denn? Wie funktioniert denn diese Grafik? Wir bekommen Liebe, Ansehen, Begabung, Bedeutung nicht wie ein Stück Brot, dass wir Mangel haben, Hunger. Dann kriegen wir ein Brot, dann essen wir das. Dann haben wir wieder Hunger, dann haben wir wieder ein Brot, dann essen wir es wieder. Wenn Gott unsere Bedürfnisse erfüllen will, will er viel mehr machen, als nur uns irgendwie was in die Hand zu geben. Er will uns verändern. Entwickeln, uns reifen lassen, dass die Bedürfnisse, die wir haben und von Gott uns dann befriedigt werden, dass die was mit uns machen, wie man so sagt. Wenn ich zum Beispiel das Bedürfnis Ansehen, ich will Ansehen haben. Ganz klar, jeder Mensch will irgendwie Bedeutung haben, will wichtig sein für andere. Aber wenn Gott mir jetzt dieses Bedürfnis befriedigen will, dann will er mit mir reden, wie ich bislang, mit welcher Strategie ich das erfüllt habe, wie ich mich wichtig machte und was ich erwartete, was der andere dann so alles mit mir tut, damit ich das Ansehen und die Bedeutung und Wichtigkeit hatte. Und dann will er das verändern. Will er im Sinne jetzt vom Beispiel vom Brot, das Brot des Lebens geben, was mich nicht mehr hungrig sein lässt, was mich heilt, dass ich nicht mehr so ein Fass ohne Boden bin, in der Sucht nach Bedeutung und wichtig zu sein und angesehen zu sein, weil da ein Loch ist. Er will dieses Loch stopfen und heilen, dass ich vorankomme, dass ich wachse im Glauben, in meiner Persönlichkeit, dass ich selbst mich verändere mit Gott zusammen. Dass, wie Gott hier diese Bedürfnisse erfüllt, macht er nicht als Dienstleister so, dass wir nur was kriegen und dann spielt er keine Rolle mehr, sondern das geht nur, wenn wir uns das vorstellen, in Zusammenarbeit mit ihm. Dass der Heilige Geist uns ausfüllt und dann das Bedürfnis, der Bedeutung, der Wichtigkeit als Beispiel mal mit uns bearbeitet. Und dann auch das schafft, dass wir nicht immer so Bedürfnisse danach haben müssen, sondern dass wir wissen, bei Jesus ist wirklich der Anker für meine Seele, dass ich grundlegend wissen kann, ich bin wichtig. Ich habe eine Bedeutung, wenn auch andere gegen mich sind und wird ja auch so sein und nicht wichtig finden. Jesus wird auf jeden Fall mich wichtig finden. Deswegen, Gott kämpft um unser Herz. Verändert uns. Lassen wir ihn gewinnen. Abschluss von dem Abschnitt. Der Abschlussvers heißt, das gilt aber auch für euch. Jeder Einzelne von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Und die Frau soll ihren Mann achten. Also eine Zusammenfassung, gemeinsame Richtung vorgeben, in Liebe, in Respekt. Und sein Wort an Frauen und Männern schenkt die Kraft dazu, wenn wir das um seinetwillen befolgen. Nicht erst warten, naja, dann mach mal, dass jeweils der Mann oder die Frau auch ihr Ding so tut, sondern dass ich den ersten Schritt bereit bin, so zu tun. Und wenn wir mit dieser Kraft arbeiten, die Gott schenkt durch sein Wort, dann werden wir sie erfahren. Es ist auch wieder die Zusammenarbeit mit Gottes Wort als Kraftspender, dass ich mich darauf einlasse und den ersten Schritt mache, um wirklich dazu gehorchen. Schließe ab mit einem guten Wort zu Ehe und Partnerschaft. Manche denken, ja, das Wichtigste sei, den richtigen Partner zu finden. Und wenn man schon jetzt den Partner gefunden hat und verheiratet ist, dass man dann wenigstens so lange an dem rumzoppelt und den so verändern will, dass der dann irgendwie immer richtiger wird. Ziel ist umgekehrt, der richtige Partner zu werden, der eigenen Reifung und Entwicklung. Dafür will ich jetzt beten. Jesus Christus, danke dafür, dass du die Ehe erfunden hast, die Partnerschaft. Du verbindest dich ja selbst mit uns und schenkst, dass wir mit dir ganz eng und stark verbunden sind. Und das ist ein Vorbild, so wie du mit uns umgehst, wie wir auch gerade mit den Menschen umgehen, die für uns die wichtigsten auf der Welt sind. Lass uns das lernen und dass wir uns da auch bereitwillig drin entwickeln und wachsen und verändern. Dass du uns verändern und heilen und erfüllen kannst, damit wir die Bedürfnisse von dir uns erfüllen lassen und unseren Mann oder die Frau nicht damit überfordern. Amen.